Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen in den E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. WM-Showdown Teil 1 in Tokio. Dan Ticktum und Nick de Vries sind die Rennsieger der beiden Nachtrennen. Die WM-Spitze mit Evans und Wehrlein patzte im Kampf um die Punkte und machte damit die Bühne frei für Jack Dennis, der nach langer Pause erstmals wieder die WM-Führung übernimmt. Alles zum Tokio E-Prix sowie unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Analysefolge von Tokio. Es war ein Nachtrennen, was wir gesehen haben, beide Nachtrennen dort in der japanischen Hauptstadt. Und dran am Geschehen war wieder Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Wir analysieren das Tokio-Wochenende gleich. Du hast es ja wieder mitkommentiert. Wie war denn so der Eindruck, nicht im Rennen oder im Qualifying, sondern einfach mal die ersten Bilder auch schon in den freien Trainings mal gesehen zu haben, die Strecke bei Nacht? Ich finde, das wirkt ja sehr anders im Vergleich auch zu den letzten Jahr, was wir dort aus Tokio gesehen haben.
Es wirkte komplett anders und mit der Skyline von Tokio im Hintergrund schon ziemlich besonders. Also mir hat die Optik auf jeden Fall gefallen des Nachtrennen in Tokios und ich hoffe, die Formel E bleibt dabei. Und ich glaube, für uns in Europa war es auch relativ angenehm, dass die Uhrzeit dann ein bisschen besser zu unseren normalen Schlafgewohnheiten gepasst hat.
Genau, die Rennen ja zum perfekten Mittagszeit in Europa gewesen. Und vor allen Dingen war das ja stimmungstechnisch ja fast schon weltmeisterlich. Wir schauen auf den Kampf natürlich um die WM gleich in den kommenden Minuten, schauen aber erstmal auf das, was an diesem Wochenende passiert ist, nämlich mit dem E-Prix im Rückspiegel.
Pole Position für Jake Dennis. Der Andretti-Fahrer schlägt den bis dahin dominanten Edo Mortara im Finalduell. Nico Müller hingegen crasht im Halbfinale heftig. Porsche muss das Monocoque wechseln.
Im Rennen fährt Dennis dann unangefochten an der Spitze, bis Dan Ticktum früher zum Pitboost fährt und mit einem Undercut die Spitze übernimmt.
Beide Porsche-Fahrer geraten jeweils mit dem Jaguar von Antonio Felix da Costa aneinander. Müller muss zur Reparatur an die Box, Wehrlein fällt sogar ganz aus.
Mit Attack Mode holt sich Jake Dennis die Führung zurück. Dan Ticktum lässt seinem Konkurrenten mitteilen, dass er nicht kämpfen soll, um die Verfolger nicht wieder heranzubringen.
In der letzten Runde ist Nick Cassidy aber dran am Führungsduo und Dennis muss mit seiner Energie haushalten. Drei Kurven vor Schluss geht Ticktum vorbei und feiert seinen zweiten Formel-E-Sieg.
Mitch Evans übernimmt dank Platz 4 die WM-Führung, 3 Punkte vor Pascal Wehrlein.
Am Sonntag kommt der Regen und wie? Das dritte freie Training muss abgesagt werden, anschließend findet das Qualifying auf abtrocknender Strecke statt.
Diesmal kann keiner Edoardo Mortara bezwingen. Der Schweizer sichert sich die 4. Pole Position der Saison.
Vor dem Rennen regnet es aber erneut. Die Strecke ist richtig nass, sodass hinter dem Safety Car gestartet werden muss. Aber kurz vor dem Rennstart hört der Regen auf, sodass die Fahrer erneut mit unterschiedlichen Setups ins Rennen gehen.
Wie schon in Shanghai dominieren die Fahrer mit Regensetup die Anfangsphase. Mortara, die beiden Jaguar-Piloten, Dan Ticktum, Taylor Barnard und die beiden Porsche-Fahrer liegen lange Zeit in den Top 8.
Als die Strecke abtrocknet, nutzt Nico Müller die Gunst der Stunde. Er fährt in einer Full Course Yellow nach der Kollision zwischen Sebastian Buemi und Pepe Marti zum Reifenwechsel an die Box und wechselt so auf trockenen Reifendruck.
Nach der erneuten Rennfreigabe fällt die gesamte Spitzengruppe zurück. Stattdessen stürmen Nick de Vries, Nick Cassidy und Jack Dennis mit Trockensetup an die Spitze.
Nach einem Unfall von Mortara mit Eriksson, in den auch Antonio Felix da Costa verwickelt wird, ist die Strecke komplett blockiert. Die Rennleitung unterbricht das Rennen.
In der Rennunterbrechung wechseln alle Fahrer auf trockenen Reifendruck, sodass es in der letzten Runde, die unter Rennbedingungen gefahren wird, keine Verschiebungen mehr gibt.
Nick de Vries sichert sich seinen 2. Saisonsieg nach Monaco vor Nick Cassidy, Jake Dennis, Oliver Rowland und Jean-Éric Vergne, der mit viel Glück einer Strafe für ein falsches Abbiegen bei der roten Flagge entgeht.
Damit übernimmt Jake Dennis die Führung in der Gesamtwertung vor Mitch Evans und Pascal Wehrlein.
In der Teamwertung verkürzt Porsche den Rückstand auf Jaguar leicht, während in der Herstellerwertung dank der 3 Podien für die Kundenteams bereits alles klar ist. Porsche ist Weltmeister, Jaguar Vize-Weltmeister.
fangen wir mit dem Überraschungssieg in Tokio an. Und das war am Samstag der Fall, nämlich für Dan Ticktum. Und das war für die Mannschaft Cupra-Kiro eine taktische Meisterleistung. Dan Ticktum lag zu Rennbeginn auf Platz 5 hinter Jack Dennis, Eduardo Mortara, Antonio Felix da Costa und Taylor Barnard. Aber nach dem früheren Pit-Boost-Boxenstopp in der 17. Runde aktivierte man dort dann auch gleich den Attack-Mode und nutzt damit die freie Bahn komplett aus, um viel Zeit gut zu machen. Tobi, eine Meisterleistung, diesen frühen Boxenstopp, diesen Pit-Boost dann auch zu nehmen, aber auch gleichzeitig zu sagen, wir nutzen den Attack-Mode, verbraten damit auch sehr viel Energie zum Anfang hin, war sicherlich auch nicht ohne Risiko zu geben, aber ich sag mal so, man hat dieses Risiko sehr gut mit dem Sieg eingetauscht.
Ja, das auf jeden Fall. Risiko ist natürlich immer da, insbesondere in den Pitboost-Rennen. Wenn da ein Safety-Car oder eine Full-Course-Yellow zur falschen Zeit kommt, dann hat man leider Pech gehabt. Und Dan Ticktum früh zum Boxenstopp gefahren und den Attack-Mode direkt aktiviert. Mehr als 2,5 Sekunden ist er dann pro Runde schneller gewesen als Jake Dennis, der an der Spitze lag und noch keinen Boxenstopp hatte. Und nach dem Ende seines Attack-Modes in Runde 25, als auch Dennis beim Pit-Boost-Boxenstopp gewesen war, lag Dan Ticktum dann 8,5 Sekunden vor dem Briten. Der hat dann natürlich auch seinerseits den Attack-Mode genutzt, konnte 2 Sekunden pro Runde aufholen und kurz bevor die Zusatzpower ausgelaufen ist, ging er wieder an Dan Ticktum vorbei. Aber Ticktum blieb hinter Dennis im Windschatten und ließ ihm sogar über Funk ausrichten, dass er nicht gegen ihn kämpfen soll, weil man nicht will, dass andere Fahrer aufholen können. Nichtsdestotrotz hat Nick Cassidy in den letzten 3 Runden zum Schlussspurt angesetzt und ist immer näher gekommen. Am Ende war er weniger als eine Sekunde dran am Führungsduo und bei Jake Dennis wurde die Energie knapp, sodass Dan Ticktum in der letzten Runde dann tatsächlich vorbeigehen konnte. 3 Kurven vor Schluss. Dan Ticktum mit dem Sieg, sein 2. Karriereerfolg nach Jakarta 2025, gleichzeitig auch sein allererstes Podium in der laufenden Saison. Und da muss man auch sagen, Luca, richtig gut gemacht und schon ein Überraschungssieger, oder?
Definitiv, also mit Dan Ticktum hat jetzt vielleicht auch nicht wirklich jeder an diesem Wochenende gerechnet. Gerade weil man ja auch, ich sage jetzt mal so, klar, das Layout hat sich ja zwar nicht geändert, aber auch bei Cupra-Kiro kam jetzt zumindest auch nicht das, was man in den Rennen sich so erhofft hat. Deswegen muss man sagen, ja, beim Thema Rennsieg und Dan Ticktum ist man ja immer in gewisser Weise so ein bisschen mit dabei, aber entweder Unfälle oder technischer Ausfall liegen dann oft dazwischen. Aber jetzt taktisch sehr, sehr gut gemacht. Diesen frühen Pit-Boost-Boxen-Stop dann auch gemacht und das war extrem stark, wenn man überlegt, der letzte Sieg ja auch über ein Jahr her. Sein 2. Teil der Saison läuft immer deutlich besser als der 1., hat man das Gefühl. Und für ihn könnte die Saison jetzt möglicherweise ein bisschen länger noch gehen. Aus seiner Sicht schade, dass dann jetzt beim nächsten Mal, wenn wir über ein Rennen philosophieren, schon Schluss ist in London. Deswegen mal sehen, was dann nächste Saison mit den neuen Autos geht. Aber wenn dann die Strategie mal aufgeht, ist er dann vorne auch mit dabei und hat auch mit den Besten dieses Wochenendes auch mitgekämpft. Und dann blicken wir auf den Sonntag und das zeigte dann doch deutliche Parallelen zum Shanghai-Rennen am Sonntag. Nämlich auch hier regnete es bis kurz vor dem Rennstart und die Strecke trocknete dann mit und mit ab. Hatten wir auch gerade am Ende, und das ist auch wieder eine Parallele zu dem Rennen aus Shanghai in Tokio, auch die Fahrer vorne, die dann auf ein Trockensetup gesetzt haben. Tobi, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, was sind denn die Unterschiede gewesen zwischen Shanghai und Tokio? Klar, einerseits die Strecke, aber sicherlich auch, wie sich so das Rennen dann auch entwickelt hat, weil es war ja doch ein wenig anders, zumindest ja auch, wie die Rennkonstellation sich dann auch gestaltet hat.
Ja, der größte Unterschied war, dass es in Tokio gar nicht mehr geregnet hat. In Shanghai hat es anfangs noch leicht geregnet. Deshalb konnte in Tokio das Rennen auch gestartet werden, nachdem nur eine Runde hinter dem Safety Car gefahren wurde. In Shanghai war es etwas mehr. Aber gemeinsam hatten beide Strecken, es war beide Male relativ warm, sodass, als kein Regen mehr kam, die Strecke dann doch relativ schnell abgetrocknet ist. In Tokio ging das eine ganze Ecke schneller als in Shanghai, was vielleicht auch da der Strecke geschuldet war, der Konfiguration. Im Endeffekt war es dann aber tatsächlich so, am Ende haben die Fahrer profitiert, die gegambelt haben, auf ein Trockensetup gesetzt haben, die darauf gewettet haben quasi, dass kein weiterer Regen kommt. Gehen wir mal kurz auf, was ist eigentlich der Unterschied oder der genaue Unterschied zwischen Trockensetup und Nasssetup? Das hat hauptsächlich mit dem Reifendruck zu tun. Im Trockenen fährt man mit einem möglichst niedrigen Reifendruck, um dem Reifen möglichst viel Auflagefläche auf der Strecke zu bieten. Damit kann man die Kraft beim Beschleunigen, Bremsen und den Kurvenfahrten deutlich besser auf den Boden übertragen. Das Regensetup ist hingegen etwas anders. Da ist nämlich ein niedriger Reifendruck hinderlich. Deshalb fährt man mit tendenziell deutlich höheren Drücken. Denn das Hauptproblem bei Regen ist die Aufschwimmgefahr, das sogenannte Aquaplaning. Und je größer die Auflageflächen des Reifens ist bei gleichem Gewicht, desto schneller schwimmt das Auto auf. Und man will die Auflagefläche daher, gerade wenn Wasser auf der Strecke steht, möglichst gering halten. Außerdem ein weiterer Vorteil, das Profil. Bei hohem Reifendruck kann der Reifen über sein Profil mehr Wasser verdrängen, hat also weniger Probleme mit stehendem Wasser auf der Straße. Und das haben wir dann auch tatsächlich in Tokio beobachten können. Das Rennen war quasi zweigeteilt. Zunächst dominierten die Fahrer mit hohem Reifendruck, das waren 8 an der Zahl, da sie in der Anfangsphase deutlich höheres Tempo auf der Strecke gehen konnten, als sie noch komplett nass war. Ab Rennmitte hingegen wurden die Fahrer mit niedrigem Reifendruck immer schneller und schneller. Lass uns mal miteinander vergleichen, Nick de Vries und Pascal Wehrlein beispielsweise. Nick de Vries mit einem Trocken-Setup unterwegs, Pascal Wehrlein mit einem Regen-Setup unterwegs. Und in der Anfangsphase Wehrlein deutlich schneller. In Runde 12 lag Nick de Vries mit dem Trocken-Setup schon 25 Sekunden hinter der Spitze und hatte mehr als 15 Sekunden Rückstand auf Pascal Wehrlein, der zu dem Zeitpunkt auf Platz 6 lag. Machen wir mal den Rundenzeitvergleich Wehrlein gegen de Vries. Attack-Mode-Runden lassen wir außen vor. Da haben wir die Runden 8 bis 10, wo es noch relativ nass war. Da war Pascal Wehrlein insgesamt um 1,8 Sekunden schneller, also etwa 0,6 Sekunden pro Runde. Gucken wir ein bisschen später im Rennen, in der zweiten Rennhälfte, die Runden 17 bis 22. Da war in diesen 6 Runden Nick de Vries insgesamt um 12,5 Sekunden schneller als Pascal Wehrlein, also mehr als 2 Sekunden pro Runde. Und das, glaube ich, spricht schon Bände. In Runde 27 hat Nick de Vries mit Attack Mode dann die Führung übernommen und sie bis zum Rennende nicht mehr hergegeben. Muss man natürlich sagen, er profitierte natürlich von der Rennunterbrechung durch die rote Flagge, die Nick Cassidy und Jake Dennis, die hinter ihm lagen, in ihrem Vorwärtsdrang gebremst hat. Im Endeffekt muss man sagen, man hat bei Mahindra genau richtig gehandelt. Man hat die Strategien gesplittet. Edo Mortara von Pole Position aus mit Regensetup, Nick de Vries von Startplatz 5 mit Trockensetup. De Vries war dabei der Fahrer mit Trockensetup, der am weitesten vorne startete und hat sich im Endeffekt ausgezahlt, Luca. Oder was denkst du?
Ja, definitiv. Also generell muss man ja sagen, das Trockensetup dann doch schon deutlich im Vorteil gewesen. Ich meine, die Teams sind ja dann teilweise noch besser informiert, wie die Wetterlagen sind. Wenn es dann eben so warm ist, verstehe ich dann teilweise nicht, warum man riskiert. Klar, bei den Mannschaften dann im hinteren Feld will man sagen, okay, wir gamblen einfach mal. Okay, aber das finde ich schon manchmal ein bisschen überraschend, dass dann doch hier und da gegambelt wird, wo man denkt, das ist jetzt auch gar nicht so sinnvoll, dass man dann einfach sagt, man muss auch einfach mal vielleicht das Risiko in den ersten Runden eingehen, dass man vielleicht nicht unbedingt im Vorteil ist. Wie siehst du das denn? Also ich muss sagen, ist jetzt zumindest eine Beobachtung aus Shanghai und Tokio, die ich so mitnehme, dass man da bei den Teams klar immer so eine gesplittete Strategie hat, so nach dem Motto, ein Auto kriegen wir auf jeden Fall durch. Aber wenn dann, ich sag jetzt mal, im Falle von einem WM-Kampf das falsche Auto vorne ist, dann bringt das ja auch.
Ja, natürlich kann man das nur dann machen, wenn man im WM-Kampf quasi keine echte Chance mehr hat. Es ist schwierig. Und zwar, wir haben es in Shanghai ja auch wieder gesehen, es war Regen angesagt. 30 Minuten nach Rennende hat es wieder geschüttet ohne Ende. Wenn das natürlich eine gute halbe Stunde früher gekommen wäre, dass für die letzten 3-4 Runden es wieder richtig nass geworden wäre, dann hätten die Fahrer, die auf Trockensetup gesetzt haben, natürlich total verwachsen, weil sie dann, wo es wieder richtig nass wurde, mehrere Sekunden pro Runde verloren hätten. Gerade wenn das Wetter so wechselhaft ist, kann ja keiner mit Sicherheit sagen, wann genau der nächste Regenschauer kommt. Und da muss man so ein bisschen ins Blaue tippen. Natürlich, Porsche und Jaguar haben es so gemacht, werden wir auch nachher nochmal darauf eingehen, dass man beiden Autos darauf gesetzt hat, dass es nass bleibt oder vielleicht wieder nass wird. Andere Teams haben es anders gemacht und die Strategie zahlt sich halt manchmal aus, manchmal nicht. Wir haben dasselbe in Miami gehabt. Da waren die Fahrer, die auf ein Trockensetup gesetzt haben, absolut im Nachteil. Da hat es sich nicht gelohnt zu gamblen. Und von daher, ja, es kann so oder so ausgehen. Die Chance, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie ist 50-50. Aber auf jeden Fall, man hat weder für das eine noch für das andere eine Garantie. Und wenn man dann in der Situation ist, mit zwei Fahrern zwei unterschiedliche Strategien gehen zu können, dann ist das natürlich ein Vorteil, weil, wie du schon richtig sagtest, ein Auto bringt man dann immer durch.
Und das war auch ein Thema, nämlich einen neuen WM-Führenden zu haben aus Tokio in Richtung London schielend. Und das tut nämlich jetzt Jack Dennis. Nämlich mit Platz 2 und Platz 3 übernimmt er jetzt wieder die WM-Führung. Nach Sao Paulo nimmt er wieder das erste Mal Platz in der Gesamtwertung auf Platz 1. Zwei Podestplätze sorgen für eine sehr hohe Punkteausbeute an diesem vorletzten Rennwochenende, sodass er sich eben knapp an die Spitze schieben konnte. Sein Rennen konnte dabei unterschiedlicher kaum sein. Samstag von der Pole gestartet, lange geführt, damit eben dieser großen Aufholjagd und dem Undercut von Dan Ticktum noch ausgekontert worden, bis in der letzten Runde den Sieg vor Augen noch verloren. Hingegen am Sonntag, Tobi, muss man sagen, war jetzt der Start in diesen Tag, in diesen Renntag am Sonntag, gar nicht mal so vielversprechend.
Nee, am Sonntag hat er bei nassen Bedingungen einfach ein schlechtes Qualifying gehabt. Startplatz 17 war es dann am Ende. Allerdings gehört Dennis zu den Fahrern, die dann von so weit hinten gegambelt haben. Er hat auf abtrocknende Bedingungen gehofft und den Attack-Mode möglichst lange herausgezögert. Den hat er dann genutzt, um mit dem Energievorteil, den er sich verschafft hatte, am Ende bis an die Spitze heranzufahren. Ich hatte ihn sogar als Siegkandidaten auf dem Zettel stehen, dann kam aber der Rennabbruch und damit war der Attack-Mode futsch. Er hat seinen Vorteil, den er gegenüber Nyck de Vries und Nick Cassidy hatte, Nick und Nick auf Platz 1 und 2, leider verloren. Dennoch muss man sagen, 16 wichtige Punkte hat er geholt, zusätzlich ja auch die schnellste Rennrunde. Und wenn man dann mal die 21 Punkte, die er am Samstag geholt hat, mit Pole Position und Platz 2, dann hat er 37 Punkte aus Tokio mitgenommen. Das ist eine ganze Menge. Insgesamt muss man sagen, gegen Ende der Saison legt er ordentlich los. In den letzten 5 Rennen hat er tatsächlich 4-mal 15 Punkte oder mehr erzielt und ist damit jetzt WM-Führender und mittendrin im Titelrennen. Und ich muss sogar sagen, wenn es richtig gut läuft in London, dann kann er den Titel sogar am Samstag schon perfekt machen. Mit einer Pole Position und dem Rennsieg könnte er schon Weltmeister werden, wenn Mitch Evans gar nicht punktet, Pascal Wehrle maximal 8. wird und Oliver Rowland nicht besser als Platz 5. Und das ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Luca, ist er denn jetzt trotz des knappen Vorsprungs aufgrund seiner aktuellen Formkurve Top-Favorit auf den Titel?
Ich würde mal sagen, als Führender, und das ist jetzt wieder eine Floskel, die ich sicherlich in anderen Folgen auch schon mal irgendwo gesagt habe, aber wenn du führend bist in der WM, schauen alle auf dich und da bist du natürlich Top-Favorit. Ich denke mal, allein mit dem heimischen Publikum auch noch und seiner Form, die er in den Rennen gezeigt hat. Man muss auch überlegen, Wehrlein jetzt an diesem Wochenende ohne Punkte, genauso auch wie Mitch Evans mit einem Rennen. Deswegen jetzt auch, ich sag es mal, Faktoren, die bei den Konkurrenten möglicherweise auch noch so ein bisschen im Kopf stattfinden. So, ja, eigentlich hätten die Wochenenden, gerade jetzt in Tokio, auch deutlich besser laufen können. Und da muss man sagen, Jack Dennis hat das Maximale ja fast schon rausgeholt, obwohl er das Maximale nicht mehr rausgeholt hat. Also es hätte noch deutlich besser laufen können, wie zum Beispiel dann am Samstag mit einem Rennsieg oder mit einem besseren Qualifying am Sonntag. Aber dennoch muss man sagen, die Sterne stehen aktuell nicht schlecht für ihn, was einen WM-Titel angeht. Aber man muss auch sagen, der Abstand ist super knapp und das war unser Tenor ja in der letzten Folge, also in der Vorschau zu Tokio, Fehlervermeidung und die müssen die ersten drei es recht tun und gerade als WM-Führender, wo jeder drauf blickt, ist der Druck nochmal größer und deshalb so richtig Favorit, würde ich sagen, so mit Sternchen vielleicht, aber ich sag mal so, die ersten drei sind alles Favoriten für diesen WM-Titel. Wir hatten es in der Vorschau bereits thematisiert. Das Wochenende in Tokio war für Citroën Racing ein schweres Wochenende. Das Ergebnis war jedoch sehr, sehr positiv. 51 WM-Punkte sammelten Nick Cassidy als auch dann Joerik Vern in Tokio mehr als jedes andere Team. Samstag Platz 3 und Platz 6, Sonntag Platz 2 und Platz 5, also zwei Podiumsplätze nimmt man dort aus diesem Wochenende mit. Gerade Nick Cassidy mit diesen starken Leistungen verabschiedet er sich dann jetzt in Richtung WM-Finale. Aber dennoch muss man sagen, Tobi, das Thema Trauer rund um Citroën Racing, man hat ja gesagt, man fährt für den Teamchef, der ja letzte Woche verstorben ist.
Und ich glaube, das ist ihnen richtig gut gelungen. Besonders Nick Cassidy ist wieder da. Der ist ja schon immer stark gewesen, aber in den 6 Rennen vor Tokio hat er insgesamt nur 2 WM-Punkte erzielen können. Und dann jetzt direkt 2-mal auf dem Podium zu stehen, eine Wiederauferstehung quasi. Lass uns mal auf die beiden Renntage gucken. Aus Citroën-Sicht, Samstag waren beide Piloten im Qualifying sehr stark, haben es in die Duellphase geschafft, dann aber ihr Viertelfinalduell jeweils verloren. Jorik Wern hat noch eine Strafe bekommen für das Behindern eines anderen Fahrers, also Startplätze 7 und 10 sind es dann gewesen. Nick Cassidy hat die gleiche Taktik wie Dan Ticktum gefahren und ging ganz früh zum Pitboost. Dann aber ein bisschen länger gewartet, nämlich 4 Runden, bis er seinen Attack-Mode aktivierte und sich so dann bis auf Platz 2 hinter Ticktum nach vorne geschoben. Den 2. Platz hat er dann kurz darauf aber an Jake Dennis verloren, das hatten wir ja auch gerade eben schon. Jean-Luc Vergne wollte eine ähnliche Taktik probieren, allerdings 3 Runden später. Das hat aber nicht ganz so gut geklappt wie bei Cassidy. Er hatte etwas mehr Verkehr, also andere Fahrer, die ihn etwas aufgehalten haben. Er kam nicht ganz so gut vor wie Nick Cassidy und wurde am Ende 6. Sonntag hat man bei Citroën die Strategie nicht gesplittet, sondern von den Startplätzen 12 und 13 beide Fahrer aufs Trockenset abgesetzt. Und das war im Endeffekt genau das Richtige. Beide Fahrer konnten davon stark profitieren. Obwohl man muss sagen, Jean-Luc Vergne hatte dabei in meinen Augen wahnsinnig viel Glück. Denn als es die rote Flagge gab, hat er einen Fehler gemacht. Er ist nicht in die Boxengasse abgebogen, sondern auf der Strecke geblieben, auf die Startzielgeraden gefahren. Und hat das Auto dann da abgestellt. Interessanterweise haben die Rennkommissare dafür aber nur eine Verwarnung ausgesprochen. Er durfte also den 5. Platz, den er am Ende geholt hat, behalten. Luca, und das war jetzt das stärkste Wochenende der Saison für das Team. Gerade unter den Voraussetzungen, Cyril Blake kurz vorher verstorben, ist das natürlich ein richtig tolles Ergebnis für Citroën Racing, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ein bisschen Fortune kam ja auch noch dazu. Du hast es gesagt, mit dieser nicht gegebenen Strafe, Nick Cassidy als auch dann Jorik Vergne mit ja den jeweils besten Leistungen, zumindest in jüngerer Vergangenheit, abgeliefert. Es gab schon aber was zu feiern, nämlich Porsche darf an diesem Wochenende sich wieder Herstellerweltmeister nennen. Dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Die Kundenteams, die am Wochenende auch schon direkt am Samstag einen Doppelsieg feiern durften, nämlich mit Dan Ticktum vor Jake Dennis und das Podium von Jake Dennis am Sonntag, was ja dann darauf folgte, hat dafür gesorgt, dass genügend Punkte gesammelt worden sind, um den Vorsprung auf Jaguar uneinholbar groß werden zu lassen. Das Werksteam war jedoch am Samstag 2-mal eben in einer Kollision mit Antonio Felix da Costa verwickelt, der in der Schikane Kurve 11 beide Porsche-Piloten in die Mauer drängte, sodass sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug erlitten. Dabei war das Auto von Nico Müller erst kurz vor Rennbeginn fertig geworden, nachdem er im Halbfinalduell in der Mauer gelandet war. Nico Müller musste zum Boxenstopp und kam mit großem Rückstand ins Ziel, Tobi. Man muss sagen, die Situation ja auch für Porsche kein einfaches Rennwochenende gewesen, aber auch die Rennkommissare haben das Ganze sich ja auch nochmal angeschaut und haben ihre Meinung ja auch noch dazu gebracht.
Zumindest einen der beiden Vorfälle, die Situation mit Nico Müller, das war in Runde 1, das haben die Rennkommissare nicht näher untersucht, aber Pascal Wehrlein gegen Antonio Felix da Costa, da gab es eine Strafe für Pascal Wehrlein. Hintergrund war, dass es aber auch eine Kurve später noch eine weitere Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gab. Pascal Wehrlein wurde dafür bestraft, dass seine Vorderachse nicht auf gleicher Höhe mit den Spiegeln von Antonio Felix da Costa war. Der Portugiese hatte daher laut Rechtsprechung das Recht auf die Kurve und eingelenkt, obwohl Wehrlein natürlich da war, der sich nicht in Luft auflösen konnte. Dasselbe dann eine Kurve später nochmal. Für Pascal Wehrlein war das Rennen dann mit vorbei, mit einer gebrochenen Radaufhängung. Antonio Felix da Costa konnte zurücksetzen, nachdem er kurz in der Mauer gelandet war und weiterfahren, hat ein paar Punkte geholt. Am Sonntag sah es im Qualifying gar nicht so schlecht aus für die beiden Porsche. Sie haben es jedoch beide nicht in Duellphase geschafft. Im Rennen haben sie dann beide auf ein Regenset abgesetzt, was, wie wir eben schon besprochen haben, zwar in der Anfangsphase Vorteile verschafft hat, aber gegen Rennende Nachteile mit sich brachte. Nico Müller hat jedoch schnell reagiert bei der Full Course Yellow ist er zum Reifenwechsel gefahren. Man hat Reifen mit trockenem Reifendruck aufgezogen und damit konnte er am Ende noch angreifen. Ihm gelang tatsächlich der Sprung noch bis auf Platz 7 nach vorne. Pascal Wehrlein hingegen auf den Reifen mit Regendruck geblieben und der ging am Ende erneut leer aus. Damit beide Rennen ohne Punkte für Pascal Wehrlein. Allerdings muss man sagen, Jaguar konnte am Sonntag ebenfalls nicht punkten und damit konnte sich Porsche somit den Herstellertitel sichern und auch in der Teamwertung ein bisschen aufholen. Luca, jetzt haben wir nur noch ein Rennwochenende vor uns. Herstellertitel ist entschieden. Über den Fahrertitel haben wir eben schon gesprochen. Wie sieht's denn in der Teamwertung aus? Porsche oder Jaguar? Oder vielleicht doch Andretti oder Mahindra?
Ja, ich würde mal sagen, für die letzten beiden genannten wird es dann doch schon eher schwierig. Also da ist der Abstand zumindest aus meiner Sicht dann doch noch sehr groß und wird wohl nur zwischen Jaguar, die 257 Punkte haben, und Porsche, die aktuell 243 Punkte haben, entschieden. Also eben diese 14 Punkte, die es ausmachen wird, dann im Doubleheader-Wochenende von London. Und ich denke mal, das wird ein Kampf eben zwischen diesen beiden. Also das steht auf jeden Fall mal fest, zumindest aus meiner Sicht. Wer es denn jetzt am Ende wird, also das wird wieder so eine typische Jaguar gegen Porsche Zweikampf, die wir schon öfter mal in London gesehen haben. Und da will ich mich einfach bisher noch nicht festlegen. Also da kann alles passieren. Ich meine, wenn Porsche den Hersteller und den Teamtitel sich holen würde in dieser Saison, wäre das echt stark. Vor allen Dingen, man könnte ein Triple schaffen. Auch noch einen Fahrerweltmeistertitel ausstehen hat, den man sich auch noch einheimsen kann. Also das wäre schon extrem stark. Aber da man eben mit einem Vorsprung anreist, der ja verhältnismäßig jetzt auch nicht riesig ist, aber zumindest auf mal 14 Punkte beträgt. Also wenn ich mich jetzt festlegen sollte, dann eben auf Jaguar 14 Punkte Vorsprung. Die hat man eben und die hat man sich ja zumindest einen Teil ja auch schon in den vorherigen Rennen erarbeitet.
Ich glaube, man kann sich da überhaupt noch nicht festlegen. Lass uns nur mal auf die letzten drei Rennen gucken. Ja, der Shanghai-Sonntag, Porsche 18 Punkte, Jaguar 0 Punkte. Dann der Tokio-Samstag, Jaguar 14 Punkte, Porsche 0 Punkte. Und jetzt der Tokio-Sonntag, Jaguar 0 Punkte, Porsche 6 Punkte. Also es hängt so sehr von jeweils einem Ergebnis ab, dass 14 Punkte ist, wie du schon gesagt hast, so gut wie gar nichts. Und da kann jede Kleinigkeit den Ausschlag geben. Ich sehe es ähnlich wie du, Jaguar ist leicht favorisiert, einfach weil man 14 Punkte auf der Habenseite hat, die Porsche erstmal holen muss. Aber entschieden ist da noch lange nichts in meiner Sicht.
Und im Teleskop blicken wir nochmal auf Jean-Eric Vergne.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Bevor wir auf Jean-Eric Vergne gucken, erstmal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Und zwar im März diesen Jahres haben die Formel E-Fahrer einen Brief an den FIA-Präsidenten geschrieben. Der Inhalt: man wünsche sich mehr Konsistenz bei Entscheidungen der Rennkommissare. Das Ergebnis in Tokio: es gab nun den Fall, dass ein Fahrer Strafpunkte erhalten hat, ohne dass es eine Strafe gegeben hat. Und das passierte im vorletzten Event von Saison 12 zum allerersten Mal in der Geschichte der Elektrorennserie. Der Zwischenfall, wir hatten ihn eben kurz erwähnt, Jean-Eric Vergne wurde verwarnt, weil er bei der roten Flagge nicht, wie vorgeschrieben, in die Boxengasse abgebogen ist, sondern auf die Startzielgerade fuhr. Dennoch erhielt er trotz Verwarnung 2 Strafpunkte für dieses Vergehen. Wie es sein kann, dass ein Fahrer Strafpunkte bekommt, aber gleichzeitig nur verwarnt wird, erschließt sich mir jedoch in keinster Weise. Zwar gab es das genaue Vergehen, also bei einer roten Flagge nicht in die Boxengasse abzubiegen, in der Formel E bislang noch nicht, aber wenn man Strafpunkte vergibt, muss es in meinen Augen auch zwingend eine Strafe geben. Welche genau, ist Aufgabe der Rennkommissare, die das entscheiden müssen. Aber nur mal zum Vergleich: Lucas Di Grassi wurde mit 5 Sekunden Zeitstrafe belegt, weil er quasi zeitgleich mit Jean-Eric Vergnes Vergehen für 2 Sekunden Tempo 60 statt Tempo 50 fuhr. Inwieweit man die Vergehen vergleichen kann, das lasse ich mal dahingestellt, aber in meinen Augen passt das nicht zusammen, zumal Lucas Di Grassi für diese Aktion einen Strafpunkt bekam, also weniger als Jean-Eric Vergne. Anstatt mehr Transparenz zu geben, werden die Entscheidungen der Rennkommissare immer abstruser, siehe Shanghai, als es nur die Verwarnungen gab, als die Fahrer gelbe Flaggen einfach ignoriert haben. Luca, was meinst du dazu?
Ja, es reiht sich irgendwie ein in den letzten Wochen, zumindest in Sanya. Ich würde mal sagen, ist das Thema so zum ersten Mal wieder groß aufgetreten. Entscheidungen der Rennkommissare, die jetzt nicht unbedingt zum Jubeln motiviert haben. Die Fahrer als auch die Teams sind ja absolut nicht so zufrieden mit dem, was dort abläuft. Seitdem Scott Elkins nicht mehr mit dabei ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, es läuft ein bisschen anders. Ich meine, die Rennkommissare entscheiden ja auch immer aus ihrer Warte heraus, da hat der Rennleiter ja kaum eine Entscheidung direkt, aber klar, bei gewissen Sachen hat er eben den Hut auf und das, zumindest ist meine Einschätzung, hat sich so ein bisschen was verschoben. Zwar waren vorher auch nicht immer alle mit zufrieden, aber ich glaube, wenn es Strafen gibt oder wenn Strafen ausgesprochen werden, dann ist, glaube ich, niemand zufrieden, wenn es gegen einen geht. Aber jetzt ist es schon wirklich kurios, wenn jemand Strafpunkte erhält, obwohl es keine Strafe oder eine Verwarnung dafür gibt. Das ist wirklich kurios und reizt sich in gewisser Weise an diese Saison ja auch ein. Also da fährt man eine Linie, die ich so ehrlicherweise nicht mehr verstehe. Tobi, wie siehst du das? Ich meine, wenn wir schon zum allerersten Mal in dieser Elektrorennserie sowas sehen und das eben beim vorletzten Event von Saison 12, ist das schon etwas, wo man ja kräftig nachdenken muss, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Ja, genau so. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, nach welchem Schema Strafen, Verwarnungen vergeben werden. Also es macht immer mehr den Eindruck, dass da einfach von Seiten der Rennkommissare gewürfelt wird.
Ich hoffe mal, wir haben bei den Siegern und Verlierern des Wochenendes mal nicht gewürfelt. Das tun wir übrigens nie. Deine Sieger und dein Verlierer, Tobi, des Wochenendes hast du niedergeschrieben, beziehungsweise hast du sicherlich auch vor dir. Und das sind welche beiden Piloten?
Ja, mein Sieger des Wochenendes, ich tendiere ja oftmals dazu, nicht die unbedingt offensichtlichsten Kandidaten zu nehmen. Jetzt führt der Weg nicht an einem der offensichtlichen Kandidaten vorbei, Nick Cassidy. Der hatte ja einen starken Start in die Saison mit einem Podium und dann direkt mit dem Sieg beim zweiten Rennen. Danach ist er über weite Strecken so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt erneut zwei Podien. Gerade an diesem aus emotionaler Sicht sehr schwierigen Wochenende hat er in Tokio, seiner früheren Wahlheimat, ja, gezeigt, dass er einer der absoluten Spitzenfahrer in der Formel E ist. Mein Verlierer des Wochenendes, da mag man vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen, Eduardo Mortara. Warum Verlierer? Weil er der absolut dominante Fahrer des Wochenendes war. Die beiden freien Trainings, die stattgefunden haben, hat er für sich entschieden. Im Qualifying einmal Startposition 2 und einmal Startposition 1 sich gesichert. Und ja, am Ende ist er quasi aus dem Meisterschaftskampf raus, obwohl, wie gesagt, er der Fahrer war, den es eigentlich auf dem Papier zu schlagen galt dieses Wochenende. Der kann überhaupt nicht zufrieden sein, vor allem vor dem Hintergrund, dass sein Teamkollege mal wieder derjenige ist, der den nächsten Mahindra-Sieg abgestaubt hat. Also Edo Matara, zwar sehr gutes Wochenende für ihn, aber unterm Strich für mich ganz klar ein Verlierer. Und Luca, wen hast du gewählt?
Ja, auch ich schließe mich in gewisser Weise dem Citroën-Zug an, nämlich mit einer starken Leistung, die ich zumindest auch bei Jean-Éric Vergne gesehen habe, jetzt auch an diesem Wochenende, aber als auch in den letzten 5 Rennen, nämlich dort war er immer in den Punkten zu sehen, das hat in diesem Feld keiner außer ihm, also das ist schon wirklich stark, also der immer punktet, wenn man jetzt überlegt, war zwar nie großartig in den Punkten, aber zum Beispiel dann in Shanghai auf dem Podium unterwegs, also in gewisser Weise kommt er auch wieder hinten raus, der Mr. Konstanz der Formel E und auch hier gutes Wochenende, solides Wochenende gemacht, 18 Punkte rausgeholt und wieder sich etwas vorarbeiten können nach dem dann doch eher schwierigen Start in die Saison. Schwierig läuft's in gewisser Weise auch für Antonio Felix da Costa und das ist mein Verlierer des Wochenendes, aber auch in gewisser Weise auch so ein bisschen mit Blick auf die Weltmeisterschaft, auch hier mit gerade einmal mickrigen 2 Punkten ausgegangen aus Japan und wenn man überlegt, in Shanghai Rennen Nummer 2 am Sonntag nicht gepunktet, als auch dann jetzt nur 2 Punkte rausgeholt und das am Samstag, ist schon wirklich dann zu wenig, vor allem wenn man überlegt, wir blicken mal zurück nach Madrid, der geschenkte Sieg in Anführungszeichen für den Portugiesen. Für ihn ja dann auch in Richtung Weltmeisterschaft war das entscheidend zu dem Zeitpunkt, aber wenn wir jetzt mal in die Tabelle schauen, ist er dann doch mit großem Abstand hinterher zu Mitch Evans und wenn man mal überlegt. 7 Punkte, die jetzt Mitch Evans fehlen. Das wäre schon ein sehr guter Boost für den aktuell Zweitplatzierten der WM gewesen, wenn er dort die Punkte gehabt hätte. Klar, hinterher sind wir alle schlauer. Aber reiht sich irgendwie wieder in die typische Jaguar-Taktik ein. Wenn es um die WM geht, wird es dann hinten raus immer irgendwie spannend und man hat sich irgendwo mal in der Saison verpokert. Bei Antonio Felix da Costa ist es der Fall, hat zwischenzeitlich, wie gesagt, Leistung gezeigt, aber jetzt in den letzten 3 Rennen nur 2 Punkte, ist dann einfach zu wenig und in Japan erst recht. Dann schauen wir noch aufs Tippspiel und da gibt es natürlich auch Sieger und Verlierer. Beim Tippspiel gewann an diesem Wochenende die Tageswertung am Samstag Kati the Cat mit 27 Punkten und am Sonntag Luca, nicht ich, sondern der Tippspiel-Luca, der deutlich besser unterwegs ist, mit 20 Punkten. In der Gesamtwertung trennen Willi WH, der weiterhin auf Rang 1 liegt, nur 5 Punkte zu Quick Racer 0815, der sich auf Position 2 befindet und an diesem Wochenende kräftig Punkte gut gemacht hat. Und Tobi, du blickst mal auf die Formel-E-Redaktion, die sich ja schon in den, ich sag's mal, Big Points aufhalten.
Ja, mein Kollege Thomas ist auf den 3. Platz nach vorne gekommen an diesem Wochenende. Danach ist eine kleine Lücke. Tim hat ein bisschen an Boden verloren, ist auf Platz 12. Ich habe auch an Boden verloren, bin nur noch 14. Nachdem ich am Sonntag gar nicht getippt habe, weil es auch immer da schief gelaufen ist, keine Ahnung. Luca, du hast aber wieder ein bisschen aufholen können. Du bist auf Platz 19 nach vorne, damit jetzt immerhin unter den Top 20. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt natürlich auch beim Saisonfinale in London mittippen. Geht einfach auf www.kicktipp.de/formel-e, meldet euch dort an, gebt eure Tipps ab. Und wenn ihr besonders gut seid, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Und dann gibt's natürlich auch noch den Verweis auf Social Media, eformel.de, dort die Anspielstation, wenn ihr einen Artikel liest, wie zum Beispiel die besten Statistiken aus diesem Wochenende, nämlich von Tokio, das von dir geschrieben, Tobi, immer sehr lesenswert. Gibt's dort, wie gesagt, auch alles aus Social Media, genauso auch wie diesen Podcast. Dort findet ihr auch alle Informationen bei eformel.de unter dem Reiter Podcast. Dort findet ihr alle Anspielstationen, genauso auch wie ihr diesen Podcast bewerten könnt auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, wie zum Beispiel Apple Podcast, Spotify und Co. Wenn ihr das macht und dieser Podcast euch sehr gefällt, macht das gerne mit 5 Sternen. Wir freuen uns, wenn ihr ein Feedback dahinter lässt.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
Wir blicken schon gespannt auf London zuvor, müssen wir mal sagen, gibt's aber noch eine Folge vom E-Pod von eformel.de. Dort blicken wir auf die Newslage vor dem WM-Showdown auf jeden Fall nochmal mit einem Gast. Den verrate ich euch noch nicht, da könnt ihr euch mal drauf freuen. Mit dem haben wir gesprochen, Tobi und ich, und das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Freuen wir uns drauf. Genauso auch, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bedanke mich für deine Zeit, Tobi. War wieder sehr, sehr informativ.
Gerne.
Und wir freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier im E-Pod von eformel.de. Bis dahin.
Ciao.